Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern, wie uns das Evangelium befreit und motiviert« kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode GESCHENK auf der Webseite ebdc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns auch mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebdc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Und man merkt, dass das Herz von Matthias schon überfließt. Es ist schön zu sehen, dass das Wort Gottes dir, Matthias, unter die Haut geht und dich bewegt. Ich könnte viel mitnehmen von deinem kleinen Andacht vorhin. Auch Thomas, deine Bemerkungen, ich weiß nicht, wo Thomas jetzt da ist, bist du. Die ist, also ich frage mich, ob ihr überhaupt noch aufnahmefähig seid. Nicht, weil es spät ist, sondern weil wir so viel hören dürften. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Alexander Strauch hören darf. Ich weiß, in 97, als ich nach Deutschland kam, habe ich festgestellt ziemlich schnell, dass es wenig Bücher, auch christliche Bücher auf Deutsch gibt, die mindestens gut waren. Durch das EBTC und anderen, die am Wirken waren, hat das sich im Laufe der Jahre geändert. Aber ich habe mir damals gesagt, wenn ich ein einziges Buch vom Englisch ins Deutsch übersetzt bekommen könnte, es wäre das Buch von Alexander Strauch, Biblische Ältestenschaft. Und ich habe mich so gefreut damals, als ich erfahren durfte, dass es gedruckt ist, dass es doch auf Deutsch ist. Ich habe gleich, glaube ich, 20 Exemplare gekauft, die jedem geschenkt. Das ist, der Mann lebt das aus, was er heute gesagt hat. Ich habe ihn einmal erlebt in Süddeutschland auf einer KfG-Konferenz. Wenn er redet und nachher gebetet wird, der verschwindet nicht. Der ist nicht einfach gleich weg. Der bleibt da und redet mit allen. Der ist ganz früh morgens auf, der geht in die Küche, der redet mit den Leuten da und bedankt sich bei denen, dass sie Frühstück machen. Ich weiß noch, meinem Sohn Shane, der ist jetzt über 30, als er ganz klein war, der hat seinen Wackelpudding gestohlen, nur um ihn ein bisschen zu pieksen, ein bisschen mit ihm zu spielen. Also der hat Zeit für Kinder genommen. Also als ich ihn beobachtet habe damals bei seinem Auftreten, der wusste nicht, dass ich ihn beobachte, aber ich habe es getan und ich habe mir wirklich einiges mitnehmen können aus seinem Leben. Und wir haben viel gehört schon heute darüber, was wir Hirten zum Herzen nehmen sollen. Das war der Hammer, was Alexander Strauch gesagt hat. Ich fühlte mich voll betroffen, dass ich ein Vorbild in allem sein sollte, dass das meine Strategie sein sollte, anderen anzuleiten durch meinen Wandel. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie man zu den Schafen redet. Wir hatten in Apostelgeschichte 20 gesehen, wie Paulus zu den Hirten gesprochen hat. Jetzt werden wir sehen, wie ein Hirte zu den Schafen spricht, und zwar zu Schafen, die alles verloren haben wegen des Glaubens an Jesus Christus. Es geht hier um zerstreuten Judenchristen, die in der Zerstreuung sind, und die haben wesentlich viel opfern müssen wegen des Glaubens. Ironischerweise dürften die Israeliten unter Mose bei Kadesh Barnea nicht in das verheißene Land sofort eingehen, wegen ihres Unglaubens. Und jetzt im ersten Jahrhundert, zur Zeit der Verfassung des Hebräerbriefes, der 1. und 2. Petrusbrief und auch Jakobusbrief, alle diese Briefe sind an dieselbe Gruppe von zerstreuten Judenchristen geschrieben worden. Und zu dem Zeitpunkt, ironischerweise, mussten sie das verheißene Land verlassen wegen des Glaubens. Und manche waren verwirrt, manche dachten, wenn der Messias kommt, wird das Reich für Israel sofort wieder aufgebaut. Da war Enttäuschung da, ähnlich wie in Maleachi, wenn man sieht, dass sie blinde und lahme Tiere geopfert haben, weil sie schlicht und einfach mit Gott enttäuscht waren. Die haben sogar Dinge gesagt wie: offensichtlich hat Gott Wohlgefallen an das Böse. Es war so eine böse Unterstellung. In Malachi steht es auch, dass sie gesagt haben, was bringt es, dass wir uns abmühen für Gott und für seinen Dienst? Was haben wir davon? Und falsches Denken ist ein riesiges Problem in dem Leben von Christen. Und das ist eine wichtige Aufgabe von Hirten, das Denken ihrer Schafe zu korrigieren. Und wir werden in dem Jakobusbrief heute sehen, dass er in den ersten 18 Versen, er korrigiert das Denken von leidenden und schwer angefochtenen Christen. Und ich möchte heute mit euch, wenn die Zeit es erlaubt, die Einleitung und das Schlusswort betrachten. Das wird sehr makro sein. Wir werden vieles nicht genauer betrachten können. Aber ich möchte das Thema in Kapitel 1 einleiten mit ein paar Zitate aus dem Film Anatevka. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Film Anatevka je gesehen haben. Ich habe sogar eine Live-Darstellung von diesem Oper gesehen. Es heißt Fiddler on the Roof auf Englisch. Und die Hauptperson in diesem Film heißt Rev Tavia und er ist der Milchmann des Dorfes. Und er ist Vater von 5 Töchtern, 3 davon im Heiratsalter. Und trotz zunehmender Antisemitismus zeigt Rev Tavia viel Lebensmut und Humor. Also dieser Film schildert das Leben und das Leiden der Juden in einem kleinen ukrainischen Dorf des russischen Kaiserreiches circa 1905. Und im Laufe des Films führt dieser Mann, Rev Tavia, der Milchmann des Dorfes, viele Gespräche mit Gott und er blickt nach Himmel und sagt Dinge wie: Wenn Reichtum ein Fluch ist, möge der Herr mich damit schlagen und möge ich mich nie davon erholen. Und da er sehr arm ist, gewinnt er in diesem Film unsere Sympathie. Also der Film ist voller solcher Sprüche. In einer Situation, wo die Juden in einer Stadt verfolgt werden, sagt Rev Tavia zu Gott: Ich weiß, Gott, dass es ein großes Vorrecht ist, zu deinem auserwählten Volk zu gehören. Aber könntest du ab und zu jemand anders auswählen? Wir lachen darüber und ich habe den Film mindestens 5-mal gesehen. Aber es ist nicht lustig. Es ist eine böse Unterstellung. Es ist ein Vorrecht, zum auserwählten Volk Gottes zu gehören. In Römer 1 sehen wir, dass Gott die Nationen dahin gegeben hat, das zu tun, was sich nicht ziemt. Israel hat er nicht dahin gegeben. Wir lesen immer wieder in den prophetischen Büchern, dass Gott sich verteidigt und sagte: Richte zwischen mir und meinem Volk. Was hätte ich von meinem Volk noch mehr tun können oder von meinem Weinberg, was ich mehr tun könnte und ich habe es nicht getan. Wir lesen in Römer 10, am Ende steht, Gott hat den Händen den ganzen Tag Israel ausgestreckt gehalten, aber diese wollten ihm nicht gehorchen. Aber solche Sprüche offenbaren ein gewisses Misstrauen Gott gegenüber. Und gleich in der ersten Szene in Anatevia wird sein Pferd lahm. Und er blickt nach oben und redet mit Gott und er sagt Folgendes: Ich weiß, du ärgerst mich gerne, aber was hast du gegen mein Pferd? Ach Gott, das war nicht nett. Weißt du, manchmal glaube ich, wenn Dinge da oben zu ruhig sind, sitzt du da und überlegst dir, was für Streiche du deinem Freund Tavia spielen kannst. Ist nicht lustig, oder? Also diese Aussage unterstellt Gott etwas sehr Böses, nämlich, dass Gott uns unverdient leiden lässt, nur damit er sich damit amüsieren kann. Also seine scheinbare humorvollen Gespräche mit und über Gott offenbaren sein Misstrauen Gott gegenüber und ich denke viele Juden, damals wie auch heute. Aber bevor wir anfangen mit Menschen, die so denken über Gott, mit Rev Tavia und anderen Ähnlichen zu tadeln, wie sieht es bei uns aus? Wie belastbar sind wir, wenn wir in manche Anfechtungen geraten? Was ist unsere erste Reaktion? Ich möchte euch einladen, mit mir Jakobus 1 aufzuschlagen. Und ich hoffe, dass die Ezra-Bibel bald fertig wird, weil das ist mein Jakobusbrief. Und es wurde mehrmals gepflegt und ich fürchte, dass es bald einen Ersatz geben muss. Hab schön, dass es hier nicht pustet auf meine Bibel. Ich lese mit uns Jakobus 1, die ersten 18 Verse. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. In diesen ersten 18 Versen des Jakobusbriefes konfrontiert Jakobus falsches Denken über Gott, denn er weiß, dass sie große Ungerechtigkeiten wegen ihres Glaubens leiden und er weiß, dass sie in der Versuchung stehen, Gottes Absicht mit ihnen in Frage zu stellen. Und deswegen beginnt er diesen Brief mit einem Aufruf, mitten in Anfechtungen richtig über Gott zu denken, damit auch wir in der heutigen Zeit auf Anfechtungen richtig reagieren können. In den ersten 3 Versen sehen wir ein Indizien dafür, dass sie solche Ermahnungen nötig hatten. Denn wir lesen hier, halt es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt und so weiter. Wir wollen gleich in ein paar Minuten diese Verse genauer betrachten. Aber diese Ermahnung wurde gegeben, weil sie es nötig hatten, zu verstehen, dass diese Anfechtungen durchaus Sinn ergeben. Die sind nützlich für sie. Und inwiefern werden wir gleich genauer betrachten. Aber gleich ab Vers 5 sehen wir Gottes Bereitschaft, uns zu helfen mitten im Gefecht. Es steht hier, wenn einer aber an Weisheit mangelt, was soll er tun? Der soll Gott bitten. Und ist Gott geizig mit seiner Weisheit? Laut diesem Text nicht. Der gibt jedem, ohne zu tadeln. Also Gott ist mit seiner Weisheit nicht geizig. Der ist bereit, uns mit Weisheit, mit seiner Weisheit zuzurüsten. Und hier geht es nicht allgemein um alltäglichen Weisheiten. Hier geht es um in der Situation, in diesen Anfechtungen, in diesen Versuchungen und Glaubensprüfungen. Gott zeigt uns den Ausweg. Er zeigt uns, wie wir mit dem bösen Nachbar umgehen sollen, der uns wirklich auf die Probe stellt. Wir bitten, Herr, wie soll ich darauf reagieren? Soll ich ihm jetzt sagen, jetzt ist Schluss mit deinem Wunschkonzert? Oder soll ich weiterhin ihm freundlich antworten? Wie soll ich mit ihm weitergehen? Wir sehen weitere Indizien dafür, dass sie in der Versuchung standen, falsch zu denken, durch die Ermahnung in 6 bis 8, wenn er sagt, aber ihr dürft nicht zweifeln, wenn ihr bittet. Ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ihr müsst glauben, dass Gott nicht nur in der Lage ist, das euch zu geben, er ist gewollt, das euch zu geben. Und er sagt, dass es bei Gott ganz übel ankommt, wenn wir beten mit Zweifel. Wenn wir wirklich nicht glauben, dass er uns das geben will, was wir benötigen. Gott führt uns in Anfechtungen und er will uns mitten in den Anfechtungen alles geben, was wir brauchen, um durch diesen Glaubensprüfungen zu wachsen, in das Bild Christi verwandelt zu werden. Und so wir sehen hier, dass er spricht von wankelmütigen Menschen, die halbherzig beten und glauben wirklich nicht, dass Gott antworten wird. Und wie oft kommt das vor, dass wir so beten? Ich gebe es zu, ich bin oft mit Antworten auf Gebetsanliegen überrascht. Ich denke, oh, der Herr hat doch gehört. Das ist wankelmütig. Da muss ich mit Erwartung beten. Ich muss überrascht sein, wenn Gott nicht antwortet. Besonders, wenn ich weiß, dass es etwas ist. Ich bete nicht für ein hellblaues Mercedes-Benz. Vielleicht für einen Amrock, aber nein. Aber der Punkt ist, dass ich, wenn ich um Liebe bitte, ich weiß, Gott wird mir das geben. Warum sollte er es mir enthalten? Da sind keine bösen Motiven da. Wenn ich um Weisheit bitte, warum soll er mir das nicht geben? Ich will es nicht vergeuden, ich will es richtig einsetzen. Es gibt keinen Grund für ihn, das uns nicht zu geben. Es steht auch im Text, ohne zu tadeln. Und dann in den Versen 9 bis 12, leider habe ich nicht viel Zeit für diese paar Verse, aber er sagt ihnen hier, sie sollen sich selbst betrachten, wie Gott sie sieht. Wisst ihr, wie Gott uns sieht? Er sieht uns als reich, denn er weiß, dass er unser Vater ist und dass er ein ewiges Erbteil für uns zubereitet hat. Und es steht, deswegen betet Paulus in Epheser Kapitel 1, Abvers 15 bis 23, er betet unter anderem, dass Gott uns befähigt zu begreifen, wie groß sein Erbteil für uns ist. Also Freunde, wenn wir wüssten, was Gott mit uns vorhat, wenn wir uns das ahnen konnten durch Glauben, würden wir in der Eile hier wegzukommen. Und wir würden uns nicht als arm und elend sehen. So viele Christen sehen sich als arm und elend und Gott sieht sie als reich und gesegnet. Denn er weiß, was er mit uns vorhat. Die Reichen sind es, die arm und elend sind, aus diesem Text. Die werden weggerafft. Die werden verwelken. Das sind die, die in Kapitel 2 dargestellt werden. Das sind die, die sie vors Gericht ziehen und sie lästern über den guten Namen, der über uns aufgerufen worden ist. Das sind ungläubige Menschen, die die Christen der damaligen Zeit unterdrückt haben. Und er sagt, denkt richtig über wer du bist in den Augen Gottes. Übernehme Gottes Sicht der Dinge. Gott sieht dich als reich, nicht arm. Er sieht die Reichen als arm und arm dran. Und ab Vers 13 werden sie ermahnt, wenn sie von bösen Begierden versucht werden, Gott die Schuld dafür nicht zu geben. Die sollen nicht auf böse Gedanken kommen und denken, dass Gott sie irgendwie verlockt hat, über ihr Vermögen gegen sein Gesetz zu handeln. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er versucht keinem zum Bösen. Ich möchte in dem zweiten Vortrag am Samstag, so wie der Herr es will, auf das Thema, das ein Schwerpunkt in dem mittleren Teil des Jakobusbriefes ist, Selbstbetrug, dass man sich selbst betrügt. Aber ich erwähne etwas hier kurz. Ich erlebe es so oft als Pastor und es scheint mir, dass es zunehmend wird, dass unter den Christen, die sagen, ich kann nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und was sagen sie damit? Irgendjemand hat Schuld dran und ich bin es nicht. Und sie machen Gott eigentlich damit schuldig. Aber wenn wir den Inhalt des neuen Bundes betrachten, Gott sagte, was er tun wird. Er sagte, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Er sagte, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch hineingeben. Ich werde meine Gesetze auf euer Herzen schreiben. Und dann sagt er, ich werde machen, dass ihr in meinen Wegen wandelt. Ich werde euch dazu bringen, dass ihr mir gegenüber gehorsam seid. Das ist das Ziel Gottes. Und manche Menschen sagen, offensichtlich hat er noch nicht genug getan. Ich rede mit Menschen, die sagen, ich habe gebetet, ich habe die Bibel gelesen, das bringt mir nichts. Das ist Selbstbetrug. Man schiebt Gott die Schuld in die Schuhe dafür, dass wir nicht wachsen, dass wir nicht gehorsam sind. Und dieses Ich kann nicht, ich schaffe das nicht, das stimmt, in deiner Kraft schaffst du es nicht. Aber es stimmt auch, was Petrus schrieb, dass Gott uns alles bereits gegeben hat, was wir nötig haben, zu wachsen. Das ist eine üble Aussage über Gott, zu sagen, Gott verlangt von mir etwas, wozu ich nicht in der Lage bin, es auszuführen. Gott will was von mir und hat mir nicht genug gegeben, damit ich gehorsam bin. Aber Gott sagte, der ganze Zweck des neuen Bundes ist, ich werde machen, dass ihr in meinen Wegen wandelt. Deswegen hat er uns gerettet. Und so wir sehen hier, dass Jakobus sich davor als Hirte nicht scheut, falsches Denken zu korrigieren. In den Versen 16 bis 18 sagt er, denkt daran, wie Gott es mit uns meint. Er sagt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von wo? Von oben herab. Gott gibt uns nur das, was wir nötig haben, was gut ist. Er meint es auch gut mit uns. Und was sagt er hier im Text, um deutlich zu machen, wie Gott es mit uns meint? Er sagt, nach seinem Willen. Hier ist Auserwählung, Vorherbestimmung gemeint. Du siehst Auserwählung später in Kapitel 2 bezüglich den armen Menschen, die Gott ausgewählt hat, um reich zu werden. Und es steht hier, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Das heißt, er hat seinen Sohn geopfert für uns, wie Paulus in Römer 8 sagt. Wie will er nicht uns jetzt noch alles schenken, wenn er seinen Sohn von uns nicht vorenthalten hat? Dann will er alles uns geben. Und er sagte, Gott meint es gut mit uns. Der ist nicht heute so, morgen so. Der ist nicht launisch. Der ist stets immer wohlgesonnen uns gegenüber. Der hat es unter Beweis gestellt. Der hat uns gerettet durch sein Wort. Nach seinem Willen hat er uns zu seinem Eigentum gemacht. Denn wem gehörten die Erstlingsgaben? Die Erstlingsfrucht gehörte wem? Gott. Und es steht hier, er hat uns nach seinem Willen uns zu seinem Eigentum gemacht. Was für einen Vater haben wir? Wir haben einen guten Vater. Und zu den guten Gaben von oben gehört nämlich auch die Glaubensprüfungen, die wir am Anfang des Kapitels, wovon wir gelesen haben. Diese Glaubensprüfungen, die treiben uns in die Arme unseres himmlischen Vaters und sie bringen uns bei, das Ausharren. Denn Gott will die Anfechtungen nützen, um unser Vertrauen in ihn zu stärken und um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Also die ersten 18 Verse dienen dazu, uns Christen zu verhelfen, mitten in Anfechtungen richtig zu denken. Und jetzt wollen wir die ersten, oder ab Vers 2 bis Vers 4, den Text genauer betrachten. Wir lesen hier: Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Freunde, viele Christen begreifen es nicht, wie sehr Gott sich dazu verpflichtet hat, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Das ist sein ewiger Vorsatz. Gott hat sich vor ewige Zeiten sich dafür entschieden, nicht nur uns zu retten, sondern uns zu verwandeln, uns zu verändern. Und hier in Vers 4 wird betont, was Gott durch die Anfechtungen in uns bewirken will. Er will uns vollkommen machen, steht es hier. Er will uns vollenden, sodass es keinen Mangel bei uns vorhanden ist. Das ist seine Absicht. Das ist eine gute Absicht, nicht wahr? Und weil wir Gottes Ziel mit uns und seine Hingabe diesem Ziel gegenüber nicht ausreichend wahrnehmen, reagieren wir oft falsch, wenn Gott nicht nur etwas zulässt in unserem Leben, sondern etwas bringt. Wenn du ein Kind mit Down-Syndrom von Gott geschenkt bekommen solltest, wie würdest du darauf reagieren? Manche Christen erleben einen, auf Englisch gesagt, Meltdown in dem Augenblick. Die sehen das nicht als Gabe Gottes, die sehen das nicht als eine gute Gabe von oben. Also das ist sehr praktisch, das ist sehr wertvoll, was wir hier am Anfang von Jakobus sehen. Gott will unser Denken ihm gegenüber korrigieren. Wenn Jakobus von vielerlei oder mancherlei Versuchungen in Vers 2 spricht, welche sind gemeint? Wo die Glaubensprüfungen jeglicher Art sind hier gemeint, denn in Vers 3 lesen wir von der Bewährung oder Erprobung oder das von dem Testen unseres Glaubens, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Ich bin gespannt, welches Wort du nimmst, Benedikt. Also es geht hier um Erprobungen oder um die Bewährung unseres Glaubens. Also hier sind nicht Versuchungen gemeint, die mit den Begierden des Fleisches zu tun haben. Die meint er in Vers 13. Natürlich, wer mit gewissen verbotenen Appetiten stark zu kämpfen hat, das ist eine riesige Anfechtung, das ist schon eine riesige Herausforderung. Aber ich glaube, er meint hier Situationen, Verfolgungen, Leiden, die auf uns zukommen von außen. Und er betont, dass es eine Vielfalt von Prüfungen gibt. Und ich möchte uns fragen, sind wir noch in der Lage zu unterscheiden zwischen einer Glaubensprüfung und dem Verlust von einem Luxus? Ich habe den Eindruck bei manchen Christen, dass wenn sie den 13. Gehalt verlieren, als Weihnachtsgeld, dass das schon ein Leiden in ihren Augen ist. Das ist nicht, was hiermit gemeint ist. Hier geht es wirklich um Dinge, die das Leben beschweren. Also Jakobus und Petrus und der Schreiber des Hebräerbriefes schreiben an Menschen, die wesentlich mehr verloren haben, als wir Christen in der jetzigen Zeit manchmal verlieren. Ich möchte euch bitten, Hebräer Kapitel 10 aufzuschlagen. Da sind nur ein paar Seiten nach links in euren Bibeln. Und wir lesen ab Vers 32 bis 36. Wenn ihr in der Schlachterbibel liest, wundert euch nicht, dass es anders ist als hier in der Elberfelder. Aber in diesem Fall finde ich die Elberfelder Übersetzung genauer. Vers 32, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging, denn ihr habt sowohl mit dem Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr vor euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung habt. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Wir sehen, dass Petrus und der Schreiber des Hebräerbriefes und Jakobus, es gibt viele Überlappungen in ihren Briefen, denn sie schreiben an dieselben angefochten Christen. In 1. Petrus Kapitel 1 haben wir die Gegenüberstellung gleich am Anfang zwischen vergänglichen und unvergänglichen Dingen. Und er macht ihnen deutlich, das, was du wegen Christus verloren hast, kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was du wegen Christus gewonnen hast. Ähnlich wie in Jakobus, du bist reich. Du hast nichts verloren für Christus, du hast viel gewonnen wegen Christus. Die Juden wollten im Hebräerbrief, die standen unter der Versuchung, zurück nach Jerusalem zu kehren. Und er sagte, wenn ihr das tut, seid ihr wie eure Väter, die zurück nach Ägypten gehen wollten, zur Zeit Mose. Und er sagt ihnen, wir sind nicht ohne Tempel. Petrus sagt, wir sind lebendige Steine und wenn wir zusammenkommen, so wie heute Abend, wir bauen einen Tempel, in dem Gottes Geist wohnt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes betont, ihr seid nicht ohne Tempel. Jesus, unser hoher Priester, der dient in den echten Tempel im Himmel, nicht in einer Kopie hier auf Erden. Der sagt auch, wir haben einen Altar, von dem wir essen dürfen, von denen die jetzt noch zu dem Zeitpunkt vor 70 nach Christus in dem Tempel in Jerusalem gedient haben. Er sagte, die haben kein Anrecht auf diesem Altar. Und dann sagte, wir sind nicht ohne Opfer. Er spricht von Frucht der Lippen und von guten Werken als Opfer, die wir bringen. Und so wir sehen hier, dass ihnen gesagt wird, ihr seid nicht ohne hohen Priester, ihr seid nicht ohne Tempel, ihr seid nicht ohne Opfer und ihr seid nicht ohne Altar. Und er tröstet sie und sagte, wir sind alle Priester geworden. Das sagt ja Petrus. Und das Thema Ausharren bis ans Ende geht in allen diesen Briefen durch. Petrus sogar warnt, dass Spötter werden kommen und sagen, wo ist das Kommen? Es dauert sehr lange. Und so sie trösten die Kinder Gottes mitten in Anfechtungen, indem sie sich an gewisse Wahrheiten über Gott erinnern. Gott ist gut und er meint es auch gut mit uns. Wenn wir Jakobus 1 nochmal aufschlagen, lass uns Gedanken machen über diese Aussage hier, vielerlei Versuchungen. Ich habe einen kleinen Videoclip von einer Frau gesehen, die keine Arme hat. Sie fuhr durch ein Drive-Thru, wie bei McDonald's, und konnte einkaufen mit ihren Füßen. Sie hat das Geld aus seinem Portemonnaie genommen, hat bezahlt, hat ihr Kaffee geholt und ins Auto reingesteckt. Also ich habe staunen müssen. Die haben gefilmt, wie sie ihr neugeborenes Kind die Pampers wechseln konnte. Sie konnte alles mit ihren Beinen und Füßen tun, was wir mit unseren Händen. Und ich muss denken, wow, das ist schon eine Anfechtung, ohne Ärmer durch das Leben zu gehen. Wir hatten in meiner Heimatgemeinde eine Familie, die einen Sohn namens Chase hatten. Mit 18 Monaten wurde er mit einem Gehirntumor diagnostiziert. Er hat mehrmals Chemo und Bestrahlungen bekommen. Sie haben auch noch drei andere kleine Kinder und der Stress war enorm. Oft mussten die Eltern im Krankenhaus mit, ein Elternteil im Krankenhaus mit ihm bleiben, während der andere zu Hause mit den anderen drei war. Sie haben Rechnungen, die sie nicht bezahlen können. Das ist das, was Jakobus Anfechtungen nennt. Gott sei Dank, er ist mittlerweile 15 Jahre alt und lebt noch. Aber es gibt natürlich kleinere Glaubensprüfungen, in unserem Leben als solche. Wenn einer von uns den Job verliert, dann ist das eine Glaubensprüfung. Eine andere Art von Glaubensprüfungen sind ständige Körperschmerzen. Ich kenne Menschen, die Migränen haben, die tun mir sowas von leid. Rückenschmerzen. Mein Vater war ein Man's Man, würde ich auf Englisch sagen. Ich habe ihn aber weinen gesehen, nur zweimal. Einmal bei seiner Bekehrung und einmal, weil er auf dem Boden lag und konnte nicht aufstehen mit Rückenproblemen. Das sind Schmerzen, wir können es uns gar nicht vorstellen. Das sind Glaubensprüfungen. Aber Jakobus sagt, wenn wir Rheuma, Migräne, Rückenschmerzen und solche Dinge haben, was sollen wir tun? Consider it all joy, my brethren, when you face trials of many kind. Halt es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr solche Glaubensanfechtungen, Prüfungen erdulden muss. Das ist nicht unsere erste Reaktion. Wer von uns wacht auf mit Kopfschmerzen und denkt, toll, schön, ich freue mich darüber. Aber wenn wir wussten, was Gott dadurch in uns bewirken würde, dann konnten wir uns freuen. Und da jetzt seht ihr hier, wie schwer das ist, richtig zu denken. Es ist nicht einfach. Und das müssen wir auch als Hirten wissen. Wir können Menschen nicht immer sagen, nimm zwei Psalmen und es wird schon besser morgen früh sein. Wir müssen wissen, dass das nicht einfach ist, richtig mitten im Leiden zu denken. Aber wenn wir über die Wahrheiten hier im Text nachsinnen, in Jakobus 1, dann wird es uns helfen, denn es steht hier, indem ihr erkennt. Indem ihr wisst, schaut bitte auf Vers 3, es steht, halt es für laute Freude, indem ihr erkennt oder indem ihr wisst, was? Dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Christen müssen über Gott wissen, wenn sie in Glaubensprüfungen raten, nämlich, dass Gott unsere Verwandlung in das Bild seines Sohnes sehr ernst nimmt. Weil die Erprobung unseres Glaubens Ausharren in uns bewirkt. Und das heißt, dass die Erprobung unseres Glaubens das Ergebnis hat, dass unser Glauben danach stärker ist. Und je stärker unser Glaube wird, desto standhafter sind wir in dem Erdulden von Anfechtungen des Feindes und des eigenen Fleisches. Und Ausharren ist das Ergebnis eines starken Glaubens. Ohne einen starken Glauben kannst du nicht ausharren. Also das Testen unseres Glaubens bewirkt das Ausharren in uns. Und auch das Ausharren soll etwas bewirken aus diesem Text. Es steht, und das Ausharren muss sein Werk vollenden. Also das Ausharren soll auch etwas in uns bewirken. Und was ist das? Ausharren muss sein Werk vollenden, damit wir reif und vollendet sind und in nichts Mangel leiden. Guck mal kurz auf die Zeit. Okay, ich muss drastisch kürzen jetzt. Was hat Paulus diesbezüglich gelernt? Thomas hat vorhin aus 2. Korinther 12 zitiert, dass Paulus sagte, er rühmt sich seine Schwachheiten. Gott hat ihn einem Dorn im Fleisch gegeben und es war so schmerzhaft. Paulus sagt uns, dass dreimal hat er gebetet, dass Gott ihm diesen Dorn im Fleisch wegnimmt. Und Gott hat gesagt, nein, meine Gnade genügt. Und Paulus sagt, warum Gott ihm diesen Dorn im Fleisch gegeben hat. Er sagte, weil ich solche Visionen gesehen hatte und Paulus hat dasselbe sündige Fleisch wie wir. Und er weiß, dass wir in der Versuchung kommen, nach Anerkennung zu streben. Und es steht, damit ich mich nicht überhebe, steht im Text. Zweimal wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben. Freunde, ich weiche einfach von meinen Notizen ab, weil die Zeit sowieso alle ist. Ich bin 59. Wenn der Herr es will, im September bin ich 60. Meine Dachziegel an meinem neuen Haus werden länger da sein als ich. Ich habe Bäume gepflanzt, ich werde sie nie groß sehen. Meine Zeit ist kurz. Ich habe nicht viel mehr Zeit hier. Und selbst wenn Gott mir noch 30 Jahre schenken würde, ich will es nicht in diesem Körper verbringen. Es vergeht. Und ich kann euch sagen, was mir wirklich wichtig geworden ist im Laufe der Jahre, ist diesen Dienst, den Gott mir gegeben hat. Ich sehe, dass viele Pastoren nehmen die Ermahnungen in der Schrift nicht wahr, seid nüchtern, dreimal im 1. Petrus, und sie fallen in die Sünde und sie disqualifizieren sich für den Dienst. Und Freunde, ich habe Angst davor. Vor dem Sterben habe ich keine Angst. Ich melde mich freiwillig heute Abend an. Ich meine das ernst. Ich habe hier nichts verloren. Der Dienst für Christus ist das Einzige. Ich habe auch Enkelkinder, ich will sie beeinflussen. Aber sonst habe ich hier nichts verloren. Das, was mir früher große Freude gemacht hat, da kann ich mit Salomo sagen, das ist ein Haschen nach Wind. Und Gott will uns nicht nur qualifiziert haben für den Dienst, er will, dass wir qualifiziert bleiben, und wir brauchen Anfechtungen. Paulus bräuchte ein Dorn im Fleisch, und wenn Paulus ein Dorn im Fleisch bräuchte, dann brauche ich auch eins. Manchmal wünsche ich mir, dass Gott einen anderen sich aussuchen würde, aber ich brauche einen, und das habt auch ihr nötig. Und Paulus schrieb in Römer 5, 3 bis 4, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Also Bewährung hier wird in den englischen Übersetzungen mit Charakter übersetzt. Und wenn jemand bewährt ist, dann heißt es, dass er einen bewiesenen Charakter hat. Er wurde getestet und für treu und standhaft gefunden. Und wenn ein Christ die Bewährung von Gott besitzt, dann bewirkt dies eine zunehmende Hoffnung in uns. Anders gesagt, unser Glaube nimmt immer reichlicher zu und wir gewinnen mehr und mehr Abstand von den Dingen dieser Welt. Unsere Hoffnung ist nicht mehr für diese Welt, sondern für das Reich Gottes. Und ich kann bezeugen, dass das funktioniert. Gott bewirkt das in mir. Genau wie er das in Paulus bewirkt hat. In Hebräer 12 haben wir eine Parallelstelle. Aus zeitlichen Gründen kann ich es nicht lesen, aber da geht es auch. Er sagt, betrachtet das, was ihr durchmacht, als Züchtigung. Entschuldigung. Da ist das Wasser. Betrachte das, was ihr durchmacht, als Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Wen er liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und er vergleicht die Erziehung, die wir genossen haben, unter unseren irdischen Vätern. Und dann stellt er Gottes Bemühungen, als die werden ihm gelingen. Der ist ein vollkommener Vater, der weiß, was er tut. Unsere Väter haben es nach ihrem Gutdünken gemacht, die haben Fehler gemacht, aber Gott nicht. Und ich lese aus Hebräer 12, 10 bis 11, denn die Züchtigung, denn sie, das heißt unsere irischen Väter, züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott aber zum Nützen, damit wir was? Seine Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und Gott hat sich diesem Ziel hingegeben. Der hört nicht auf. Deswegen sagt Paulus, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn, warum sollen wir uns fürchten? Weil Gott sich hingegeben hat, das Wollen und das Vollbringen in uns zu bewirken. Gott will nicht nur, dass wir nicht in die Hölle kommen und in das Reich hineinkommen. Das ist für manche von uns einfach ausreichend. Gut, ich gehe nicht in die Hölle. Gott will uns in das Bild seines Sohnes verwandeln. Das ist sein ewiger Vorsatz. Und wir sehen die Wirkung des Dornes im Fleisches in dem Leben von Paulus. Wir sehen alles, was er gelitten hat. Wir lesen, dass er 5-mal diese 40 Schläge minus 1 auf den Rücken bekommen hatte. Freunde, am Ende des Lebens von Paulus stand er da in 2. Timotheus und schreibt Timotheus. Er ermutigt ihn, weil er weiß, er erbt seine Weste mit diesem großen Zielscheibe nach seinem Tod. Und er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und er sagte, jetzt ist der Zeit, dass ich heimgehe. Und er sagte, Timotheus, leide mit für das Evangelium. Und er sagte, Timotheus, du stand in der ersten Reihe. Du hast gesehen, was ich alles in Lystra und Derbe und alles gelitten habe. Du warst Augenzeuge meines Leidens. Und er sagte, und auch Alexander hat mir viel Böses getan. Aber er sagte, und auch meine Verbündete im Herrn, die haben mich im Stich gelassen. Manche sind weggegangen und ich bin alleine da. Aber Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Der stand mir bei und er wird mich auch noch hineinretten in sein Reich, sagt Paulus. Und so, er steht da in einem Körper voller Narben. Deswegen sagt er in dem Galaterbrief, er sagte, und endlich mach mir keine Mühe mehr, denn ich trage an meinem Leib die Malzeichen Jesu. Und das stimmt, sein Körper war eine ganze Narbe. Und er steht da und zeugt von der Güte Gottes. Und wenn wir ganz kurz das Schlusswort uns aus Jakobus anschauen, tut mir leid, muss ich machen. Mir wurde gesagt, dass ich um 5 anfangen dürfte. Ich musste um 4:04 anfangen. Demnach habe ich noch 7 Minuten. Schlag bitte Jakobus 5:7-11 auf und sehen wir, wie er zum Schluss zurück zu diesem Thema kommt, indem er sie ermahnt, ihre Herzen zu stärken, indem sie nachsinnt über die Propheten und über Hiob. 7-11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, das heißt wie der Bauer. Stärkt euer Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ein paar Punkte, ganz schnell. In diesem Abschnitt, in der revidierten Elberfelder, lesen wir das Wort Geduld 5-mal. Es geht hier, dass wir im Glauben ausharren, wie ein Bauer, der bebaut den Acker und er wartet auf den Regen. Und wir tun das Werk des Herrn und wir warten auf seinem Segen. Und er wird Frucht bringen. Und dann sagt er hier, stärkt euer Herzen. Wie sollen wir das tun? Indem wir über das Leben der Propheten nachsinnen. Wann war das letzte Mal, dass du überhaupt in dem Alten Testament unterwegs warst? Und Hand aufs Herz gelegt, wenn wir Vers 11 nochmal lesen, wer hätte das Buch Hiob so zusammengefasst? Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also das erste Mal, ich Hiob gelesen habe, käme ich nicht auf die Idee, dass der Herr voll inniges Mitgefühls und barmherzig ist. Warum? Weil ich nicht denke wie Gott. Das ist, weil wir die ganze Geschichte nicht aus Gottes Perspektive betrachten. Gott hat nicht, denkt an die Einleitung, was hat Reftevia Gott vorgeworfen? Wenn es dir langweilig ist, amüsierst du dich, indem du Streiche mit deinem Freund Tevia spielst. Und Hiob kam auch, er hat das nicht verstanden, vor allem das Schweigen Gottes hat er nicht verstanden. Der hat nicht das Vorrecht gehabt, wie wir gleich am Anfang hinter den Kulissen schauen zu dürfen. Aber am Ende dieser ganzen Geschichte, was lesen wir? In Hiob 42:1-6 lesen wir, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermachst und kein Plan für dich unausführbar ist. Du hast zu mir gesagt, und jetzt wird 38:2 zitiert, wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Ich füge hinzu zum Text, du hast zu mir gesagt, und jetzt wird 40 Vers 7 zitiert, höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Und dann sehen wir das Ergebnis des Wirkens Gottes im Leben von Hiob. Von Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Gott wollte seine Beziehung mit Hiob auf ein ganz anderem Niveau bringen. Der hat ihn nicht umsonst leiden lassen. Und es ist Gott gelungen, wie im Leben von Paulus, wie im Leben von Hiob. Und deswegen, wir als Hirten müssen Menschen auf das Alte Testament hinweisen und sagen, schaut auf den Ausgang des Lebens der Propheten. Lest die Weisheitsbücher, Sprüche, Prediger, Hohelied. Und vielleicht Hohelied wird uns, vielleicht, ja, ich sage nicht mehr dazu, aber ich wollte eigentlich sagen, Hiob. Aber wir sehen hier, wie nützlich das Wort Gottes ist. Und dann sagt er in dem Rest des Buches, wir können es jetzt nicht lesen wegen der Zeit, aber in den Versen 13 bis 18, er sagt uns, egal in welcher Lage du bist, was sollst du tun? Rede mit Gott. So er schickt sie zum Wort Gottes und er schickt sie zum Thron der Gnade. Und er sagt, wenn es dir gut geht, dann lobe Gott, danke ihm, preise ihm, rede mit Gott. Wenn du krank bist, ruf die Ältesten und das Gebet des Glaubens, aus der Einleitung, das Gebet des Glaubens wird dich heilen. Und dann sagte er, dass der Prophet Elia, dass er war ein ganz üblicher Mensch wie wir. Auf Englisch würde ich sagen, he put his pants on one leg at a time, just like I do. Das heißt, er hat seine Hose angezogen, genau wie wir es tun. Ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Wir schauen die Propheten an und denken, das war kein normaler Mensch. Aber der Text sagt uns, der war von gleichen Gemütsbewegungen wie auch wir. Und er betete im Glauben und es brachte etwas. Denkt dran, Leute sagen uns immer wieder, ich habe gebetet, es hat nichts genützt. Ich habe die Bibel gelesen, es hat nichts genützt. Aber wir sehen hier, Gott zieht, Hirten ziehen die Menschen in Verantwortung für ihren geistlichen Zustand. Und die wollen diese Verantwortung nicht tragen, viele. Mir dazu in Teil 2. Sollen wir jetzt beten? Ja? Dann steht bitte mit mir auf und wir beten. Vater im Himmel, wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Wir wissen, dass es gibt keinen Grund, an dich zu zweifeln. Egal, was uns trifft in diesem Leben, es muss an dir vorbei, wie es in dem einen Lied steht. Wir wissen, Herr, dass du es mit uns gut meinst und wir wissen, auch wenn wir die Böshaftigkeit unseres Fleisches unterschätzen, du unterschätzt es überhaupt nicht. Und du weißt, dass wir Züchtigung nötig haben, dass wir Anfechtungen nötig haben, dass wir Glaubensprüfungen jeglicher Art nötig haben. Und Herr, lehre uns, bringe uns bei, das als Freude zu empfinden, wenn wir für deinen Namen leiden dürfen. Wenn du uns herausfordernde Sachen in unserem Leben bringst, hilf uns dir wirklich blind zu vertrauen, denn du bist es auch würdig. Im Namen deines Sohnes bitten wir dich darum, Vater. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.